Literradio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Fassungslos. Ich stolperte durch Parks, durch Promenaden, Hinterhöfe auch, suchend nach der verlorenen Fassung. Die Expedition brachte wenig Neues. Schließlich hätte ich in jener Bar suchen müssen. Bei etwas Glück wären sie noch zu finden gewesen, die 5 leeren Gläser, gefüllt vor kurzem noch mit Gin und Tonic. Die beiden machen mich fassungslos in wenigen Minuten. Immer stiften sie mich zum Erzählen an. Und jetzt? Die apokalyptischen Reiter schwingen sich auf frisch gesattelte Pferde. Gin zu Ende, 18 Uhr.
Ja, herzlich willkommen und gleich mal ein Dankeschön für die erste Lesung, Alexander Peer. Danke für die Einladung, ich bin ja bei dir heute zu Gast.
Ja, danke für dein Interesse an dem Buch und wir haben es uns sehr gemütlich gemacht mit Grüntee und sprechen ja über dieses Buch, wo ich gerade das Gedicht Fassungslos gelesen habe, das ja auch das titelgebende Motiv beinhaltet.
Genau. Der Gedichtband bei Limbus erschienen, Gin zu Ende, 18 Uhr. Gleich der erste Satz, den du in diesem kurzen Vorwort am Beginn hast, der lautet: Ich wäre gern die Nachsicht zwischen den Menschen. Das ist auch eine Zeile aus einem der Gedichte in diesem Band. Was bedeutet das genau?
Also dieses Gedicht möchte ich auch lesen. Bevor ich es lese, sage ich zur Machart etwas dieses Textes. Das ist ja im Prinzip eine sehr konzentrierte Beobachtung, die diesem Satz vorausgeht. Also ich denke, heutzutage hat man die Freiheit, unter der lyrischen Form auch Prosa-Miniaturen zu subsumieren und das ist sicherlich ein Text, der dem entspricht. Es sind Beobachtungen von Menschen, die sich begegnen, die sich zu verpassen drohen und der Erzähler nimmt gewissermaßen hier die Position eines Geistes, eines Weltgeistes ein, der versucht sozusagen immer eine positiv lenkende Funktion für diese Menschen einzunehmen. Und das läuft dann eben auf diesen Satz, ich wäre gerne die Nachsicht zwischen den Menschen hinaus. Mhm. Aber vielleicht lese ich das Gedicht, dann kann man das besser einbetten gerne. Und den Bezug herstellen. Das Gedicht trägt den Titel Vermenschlichen. Das Kind auf dem Scooter, hetzend dahinter der Vater, der auf die Kreuzung späht. Hetzend dem hetzenden Vater hinterher, hole beide ein, erleichtert, quere mit ihnen die Straße, als wäre ich ein Elternteil in Sorge. Das Paar im Dämmerlicht, jung genug, um den ganzen Abend einander die Hand zu halten. Hänge mich ein bei ihnen, wer so sehr das Berühren liebt, hält auch mich fest bis in die Nacht. Ein Herr, den Gehstock schwingend, voller Drohgebärden. Ich bastle eine Tüte mit Schimpfworten und halte es ihm hin. Er greift eins nach dem anderen heraus, wird ruhiger erst dann sanft nach dem 10. Arschbonbon. Ein Greis joggt jugendlich, bis ein anderer, ein Jugendlicher, an ihm vorbeispaziert. Da schnauft der alte Mann. Ich blase ihm ein wenig Lebensatem in den Nacken, schon richten sich die Härchen wieder auf. Ein Mann zieht begehrliche Blicke auf sich, weiß nicht, ob er sie erwidern oder verwerfen soll. Eine Frau, die keine begehrlichen Blicke um sich werfen will, aber das Begehren soll einen Empfänger finden in dieser Nacht. Ich bin der exakte Moment, in welchem ihre Blicke einander begegnen, ohne Schaden zu nehmen. Bald schon verlassen sie das Tanzlokal, ich drehe eine Pirouette. Ich wäre gerne die Nachsicht zwischen den Menschen.
Ja, vielen Dank. Nachsicht ist trotzdem ein Wort, das man auch im Kontext dieses Gedichtes, finde ich, in vielerlei Hinsicht oder in mehrerlei Hinsicht verstehen kann. Zum einen ist es wirklich so diese Nachschau, wenn man die Menschen beobachtet, wenn man hinter ihnen hergeht und sieht, was geschieht. Andererseits ist es aber auch das Nachsehen von deren Fehlern, von deren Fehlbarkeiten und den Dingen, die nicht gut laufen, oder?
Exakt, also diese Doppeldeutigkeit ist natürlich ein beliebtes Sujet, ich glaube, von vielen Schreibenden. Das macht aufmerksam auf die Bedeutungsvielfalt, die manche Wörter in sich tragen. Und das gibt natürlich auch das Potenzial, hier Texte zu schreiben, die dann eben die Mehrdeutigkeit auch so vor sich hertragen. Ja. Mhm. Und die Nachsicht, also das Sehen, deswegen habe ich das mit dem Beobachten auch zuerst erwähnt, das sind Miniaturen, das ist quasi auch ein Einfühlen in diese Momente und wo auch diese Nachsicht jetzt in diesem anderen Sinn, nämlich das Empathische, jemanden etwas nachsehen, was vielleicht eben nicht nur eine Aussage ist, die einen stört, sondern vielleicht auch das, was wir unterlassen. Ja, das ist ja auch etwas, was man jemandem nachsehen muss, wenn jemand nicht etwas sagt, was man sich erwartet oder tut, was man sich erhofft. Und diese Alltagsszenen sind mir eben wichtig gewesen, dass es nicht so um pathetische Situationen geht, sondern eigentlich um Alltägliches, was jedem zustößt.
Aber eben nicht nur Alltagssituationen oder Begegnungen, zufällige Begegnungen mit Menschen sind im Buch vorhanden oder darum drehen sich deine Lyrik, deine Gedichte. Es geht auch oft um spezielle Orte, es geht aber auch oft um ganz einzelne Wörter. Ja, also wenn ich da zum Beispiel auch an ein Gedicht denke, wo es um das bedingungslose Grundeinkommen beispielsweise auch geht, ja, darum dreht es sich. Was inspiriert dich jetzt, dass du dich hinsetzt und einen Text, ein Gedicht verfasst?
Ja, es ist oft eine Phase des lyrischen Arbeitens, in der sehr unterschiedliche Texte entstehen. Die Thematik des Sozialen, sage ich einmal, des ökonomisch-sozialen, spielt in einigen Texten eine Rolle. Und ich denke, man kann sagen, dass dieser Gedichtband wirklich sehr unterschiedliche Stoßrichtungen aufweist. Das sind eben einerseits sozialkritische Texte, die also wirklich dann eher agitatorisch darauf hinweisen, dass es hier Missstände gibt. Und es wird aber in diesem Gedicht des bedingungslosen Grundeinkommens auch eben sehr ambivalent oder differenziert dazu Stellung genommen, eben, dass es letztlich im Warenhandel der Menschen keine Bedingungslosigkeit gibt, also dass es dann andere Bedingungen sind, ja, vielleicht eben die Marginalisierung von Menschen, die also dann mit Almosen an den Rand gedrängt werden und nicht mehr teilnehmen können am gesellschaftlichen Tun. Also das heißt ja nicht, dass ich nicht für dieses Einkommen wäre, aber die Bedingungen dieses Einkommens, die gilt es eigentlich auch zu hinterfragen. Ja. Und die Gedichtform lässt, glaube ich, genau diesen fokussierten Blick zu, der natürlich bei einer Abhandlung, bei einem Essay verloren gehen muss, wo man also sehr viele Argumente, sehr viele vielleicht auch Verweise auf andere Texte unterbringen muss. Und da ist es natürlich ein Vorzug des Gedichtes, das dann eher sozusagen fordernd und konzise zu sein in manchen Aussagen. Ja. Mhm. Und ich kann eigentlich nur das noch einmal aufgreifen, es gibt sozusagen die Phasen des lyrischen Schreibens, das ist mitunter dann auch mit einem Rückzug verbunden oder eben einem Arbeitsaufenthalt, es gab einige Arbeitsaufenthalte, die zur Entstehung dieses Bandes geführt haben. Und dann kann man sagen, da habe ich dann 2-3 Wochen oder vielleicht auch einen Monat, wo eben diese Art des literarischen Verarbeitens von Gedanken und Eindrücken im Vordergrund stehen. Ja.
Aber wenn du sagst, du mischst das auch manchmal mit Kurzprose oder für dich sind diese Grenzen nicht mehr ganz so klar oder nicht mehr so wichtig einzuhalten, tust du dir dann manchmal schwer, wirklich quasi lyrisch zu schreiben oder ist es dir näher als einen längeren Text zu schreiben?
Also ich denke schon, dass es eine gewisse Konditionierung auf die verknappte Form geben muss, damit ich da in diesen Fluss komme. Ja? Mhm. Also es würde mir jetzt, und ich glaube auch, es ist sehr schwierig, dann konzentrierte Texte zu schreiben, so im Vorbeigehen, wenn ich gerade jetzt einmal sehr klischeeartig bei der Straßenbahn sitze und warte, dass mich die nächste Bahn aufnimmt und dass ich dann weiterfahren kann. Also es sind schon, da kann ich dann schon was aufschreiben, ja, um jetzt bei diesem Thema des Schreibens bleiben, ein Satz oder ähnliches, ja, oder eine Beobachtung, die ich mache. Ja. Also ich glaube, das ist immer wieder möglich, aber das Verarbeiten dieses Materials zu einem Text, das braucht eben schon auch eine Schreibdauer. Ja. Und Ich denke, für mich gibt es die Phasen, dass ich Lyrik schreibe, und es gibt eine andere Phase, wo ich Prosatexte, längere schreibe, wo es mehr um Recherche geht vielleicht. Also um Recherche geht es da dann auch immer wieder, wobei diese Recherche dann eben sehr punktuell ist zu einem Gedicht, und bei einem längeren Text klarerweise, da ist man in einem permanenten Wechsel von Schreiben, von Lesen, von Reflektieren, von Überarbeiten, von Verwerfen, von Neuschreiben und so weiter und so fort. Mhm. Beim Gedicht geht es ja auf jeden Fall auch darum, um die Reduktion, also noch mehr als bei der Prosa um die Reduktion. Das ist die Frage, was kann man alles weglassen, um doch um quasi mit der Andeutung so viel aufzumachen, dass es interessant ist. Und auch sicherlich um die noch klare Entscheidung, für welche Bilder man dann optional sich eben auf welche man sich einlässt und welche man auswählt und was dann vielleicht auch eine Irritation darstellt, die aber sinnvoll ist. Ja. Also es sind Bilder, wenn sie zugemacht klingen, dann muss man sie verwerfen. Also es ist dann mehr das Detailarbeit an dem Text vorhanden, mhm, bei der Lyrik. Und das ist bei mir eben diesen Phasen unterworfen. Und vielleicht kann ich da jetzt einen Übergang schaffen eben zur Entstehungsgeschichte dieses Bandes, weil das ist eine längere Reise, kann man sagen. Ja, dadurch, dass es immer so Arbeitsphasen des Lyrischen gibt, waren dazwischen Monate, ja, wo nichts entstanden ist. Ja. Und es gab eben zwei Aufenthalte in Künstlerhäusern, oder drei eigentlich, aber zwei wesentliche, die entscheidend waren für diese Textmasse. Ja. Und das war ein Aufenthalt in Wiepersdorf in Brandenburg in Deutschland. Wiepersdorf ist ein Ort, also ein Schloss, wo Bettina und Arnim von Achim gelebt haben. Mhm. Also das ist ein berühmtes Paar der Romantik, und die DDR hat schon, also zu Zeiten der DDR gab es da schon ein Künstlerhaus. Ist also praktisch schon 70 Jahre alt, und nach dem Zerfall, also beziehungsweise nach der Wiedervereinigung, gab es eben weiterhin dieses Programm, dass eben Künstler eingeladen wurden aus verschiedenen Disziplinen, Malerinnen, Maler, Komponistinnen und so weiter und so fort, und eben auch schreibende Menschen. Und nachdem ich da ein Gedicht dann auch reingenommen habe in den Band, der versucht eben auch das Charakteristikum dieses Ortes zu benennen, möchte ich den gern vorlesen. Vielleicht eins noch zur Orientierung: Wir sind hier in einer extrem flachen Landschaft, so 80 Kilometer südlich von Berlin gelegen. Es ist eine für mich sehr, sehr angenehm beruhigte Umgebung. Es gab dort ein Restaurant, das wäre aber fast zu viel gesagt. Es war eigentlich ein öffentliches Wohnzimmer, und am Freitag und am Samstag war da offen, und da konnte man dann was trinken, stimmt, und eine Kleinigkeit essen. Ansonsten war eigentlich immer zu, und man hat kaum Menschen auf den Straßen gesehen. Aber eben eine Landschaft, wo man sehr viel Spaziergänge unternehmen kann, und diese Naturbeobachtung bringt da, glaube ich, recht gut durch bei diesem Text. Die Bäume verherbsten im gelben Neopren luftdicht. Der Tonmeister, extra für die Festspiele dieser Jahreszeit engagiert, ist ganz versessen aufs Knirschen. Die Pinselgröße, wahnsinnig, färbt die Landschaft errötend. Das Abschiednehmen übe beim Frühstück, die Eier werden härter von Tag zu Tag. Die Agaven rufen laut nach Wärme. Der Oleander zieht südwärts in die Orangerie. Die gewöhnliche Sonnenblume bucht all inclusive. Dem Sommer werden Abenteuer hinterhergeschickt. Neben Herrn Hauptvogel marschieren tapfer erste Krähen, die Stipendiaten des Winters. Die Wehmütigen sitzen Stunden noch in ihren Ateliers, blicken mutig in Abgründe und basteln Paradiese. Da muss man vielleicht dazu sagen, es gab da tatsächlich einen Gärtner, der hieß Hauptvogel. Also, und das war immer der Herr Hauptvogel. Und ich habe ihn einfach beobachtet, wie er dann praktisch die Allee entlang marschiert und so Entscheidungen auch mitteilt, wo er zuerst das Laub rechnen wird und was man dort noch machen muss. Und dann sind die Krähen wirklich hinter ihm gegangen. Und dieses Bild hat mich einfach sehr berührt und auch amüsiert natürlich. Und es war dann wirklich auch zu spüren, wie also im Herbst langsam dieses künstlerische Treiben zu einem Ende kommt und dann der Ort wieder verlassen wird. Im Winter ist dann zu und dann sind halt Vögel zu sehen und die Landschaft ist dann praktisch unter sich.
Das heißt, der Hauptvogel, der Feldkrähenwebel sozusagen.
In dem Fall, ja, genau. Kann man das durchaus sagen. Ja.
Du hast das vorhin auch schon angedeutet, es ist immer eine wichtige Entscheidung, wenn du schreibst, welche Bilder du verwendest. Wie viel lässt du weg? Welche Bilder benutzt du dafür, um etwas zu zeigen oder nur etwas in der Assoziation anzuregen? Und kann es auch manchmal sein, also wenn man Gedichte oder wenn ich oft Gedichte lese, dann erscheinen sie im ersten oberflächlichen Betrachten manchmal wie eine Zusammenwürfelung von Dingen, die scheinbar gar nicht zusammenpassen. Man muss wirklich in die Tiefe dringen, um sich diese Bilder imaginieren, um zu verstehen, was da gemeint ist. Kann es auch sein, dass man dann manchmal auch an Grenzen stoßt? Dass du beim Schreiben an Grenzen stoßt?
Ja, immer eigentlich. Aber das ist auch das Schöne, dass man sich an diesen Grenzen reibt und dann dadurch vielleicht auch etwas Neues entdeckt für sich und eben auch eine Bildervermengung erzielt, die sich nicht so leicht entschlüsseln lässt. Ja, damit meine ich jetzt nicht, dass ein Name vorkommt, der mit einer konkreten Person zu tun hat und wo dann ein lesender Mensch sagt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein origineller Name für jemanden, aber für mich ist es eben eine dokumentarische Qualität, aber das ist auch gar nicht wichtig. Ich glaube, bei lyrischen Texten kann das durchaus sehr unterschiedlich sein. Man muss nicht alles davon verstehen, beziehungsweise ist es auch so weit verständlich, dass man sich ein eigenes Bild dazu machen kann, ja, das abweicht von dem, was ein Schreibender vorgibt, ja, oder an das er selbst denkt, während er das schreibt. Aber für mich ist es ja auch interessant, die Gedanken quasi da aufeinander zu prallen zu lassen, ja, die mit diesen Bildern zusammenhängen. Ja. Ich glaube, dieses Bild, diese Bilder, die da in diesem Gedicht vorkommen, haben weniger Reibefläche. Das ist einfach eine Beschreibung auf verschiedenen Ebenen, visuell, akustisch und so weiter und so fort. Das heißt, für mich ist das eine sozusagen multisinnliche Erfassung einer Landschaft. Ja. Und natürlich kann man da auch immer wieder überlegen, und die große Schwierigkeit ist es natürlich, ist nicht schon jedes Bild zur Natur abgeschmackt, ja, kann man da überhaupt noch etwas finden? Und was macht auch das Charakteristikum eines Ortes aus? Ja. Und ich meine, es sind 2, 3 Gedanken drinnen, nachdem dort sehr viele bildende Künstlerinnen und Künstler waren, ja, habe ich eben das mit der Pinselgröße reingenommen, weil ich bin dort umgeben worden von Pinseln. Ja. Also es war eine Präsenz von Malerei, wie sie mir in der Stadt nicht begegnet. Und in diesen Ateliers, die man dann auch bei Veranstaltungen besuchen konnte und Tag der offenen Tür, man hat sich eben ausgetauscht. Also dieses Bild ganz konkret, Landschaft natürlich sowieso, Malerei, aber dann eben Pinselgröße, weil das eben ein Faszinosum war. Ich finde, es muss man nicht näher erklären. Man kann sich das vorstellen, denke ich. Wenn man an Malerei denkt, dann weiß man, es gibt also ganz unterschiedliches Handwerkszeug, das man verwendet. Und das meine ich eben auch mit Andeutung, mitunter ist dann gar nicht gut, mehr zu sagen. Ja, und das soll dann so stehen bleiben.
Eine Zeile ist mir auch besonders in Erinnerung geblieben aus dem allerersten Gedicht im Band, wo du vom Narrentum des Faktischen sprichst. Und das finde ich total spannend und ich habe darüber nachgedacht, ob es tatsächlich so sein kann, dass die Lyrik sowas wie das Gegenprogramm dazu wäre.
Puh, das ist eine große Frage. Also Faktum ist ja auch von der Definition her das Gemachte. Ja? Also es ist ja auch nicht so, dass Zahlen jetzt nicht gemacht werden. Ja. Es ist natürlich die Frage, wie sie gemacht werden. Also welche Prozesse es gibt, ja, Studien, Untersuchungen, um jetzt so etwas wie eine Plausibilität des Ergebnisses auch abzustützen. Ja. Es ist halt so, dass diese Kritik, die da drinnen steckt, ja, an einer Versessenheit des Faktischen, natürlich sehr stark durch die Poetik geleistet werden kann. Ja. Also vielleicht ist das die Disziplin, die eine besonders enge Verknüpfung von Fühlen und Denken herzustellen versucht. Und was hier eben auch anklingt, ist halt die Überforderung durch Fakten, ja, oder die Entscheidungsohnmacht, die damit vielleicht verbunden ist. Ja. Also je mehr Fakten, umso weniger Entscheidungsfreiheit hat man dann eigentlich. Ja. Oder das Gefühl, das Richtige zu tun. Und das ist sicherlich in diesem Gedicht besonders stark zugespitzt. Ja. Mhm.
Erlaubt es dir, in Gedichten über etwas zu schreiben, von dem du vielleicht wenig Ahnung hast?
Eine sehr freche Frage ist das. Ja.
Nein, aber weil wir eben vorhin vom Faktischen geredet haben und ich mir denke, wenn die Lyrik auf einer anderen Ebene arbeitet, auf einer emotiveren Ebene, wenn es mehr um das Gefühlsmäßige geht, dann hat man doch zu allem irgendwie ein Gefühl, oder?
Also grundsätzlich ist es natürlich gut, dass man zu allem ein Gefühl hat, ja, weil es setzt eine Beziehung zu den Dingen. Ja. Aber ich würde jetzt nicht etwas schreiben über Quantenphysik, nur weil ich jetzt ein Gefühl habe. Ja. Also ich meine, es ist schon ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden oder zu sein, ja, dass wenn man sich jetzt gewisser Themen annimmt, dass man da auch eine Verpflichtung eingeht, zu recherchieren und das abzustützen und man bleibt da trotzdem angreifbar. Ja. Aber das wäre sehr heikel, nur aus dem Gefühl heraus jetzt irgendetwas aufzuschreiben oder zu behaupten. Ja. Ich glaube, das Gefühl ist oft sozusagen ein Türöffner vielleicht, um sich mit etwas zu beschäftigen, darauf einzulassen, überhaupt angesprochen zu sein. Ja. Mir ist das bei vielen Texten, bei vielen Aufträgen auch immer wieder so ergangen. Ja. Man kommt quasi durch einen Trigger zu einer Sache, ja, und ist dann vielleicht in einer Emotionalität drinnen, ja, Betroffenheit, Begeisterung, was auch immer. Und dann steht man aber ziemlich schnell da und setzt sich differenziert auseinander mit den Dingen und ist dann auch vielleicht oft gehemmt. Ja. Also es ist ja so, wenn man, es gibt so berühmte, also eigentlich ganz banale Tests, um Stereotypen abzuprüfen. Ja. Und je weniger man zum Beispiel über Länder oder Orte weiß, umso gleichlautender werden die Rückmeldungen sein. Also wenn man jetzt in einer Gruppe sagt, Schweiz, ja, und das sind jetzt 10 Leute und dann sagen 5, sagen Käse und Schokolade und Uhr oder so irgendwas. Ja. Das heißt, es gibt da eine Übereinstimmung, je weniger man weiß vielleicht zu einem Begriff oder zu einem Ort in diesem Fall, zu einem Land, ja, umso mehr hat man hier eine gleichlautende Meinung. Wenn man in der Schweiz lebt oder wenn man sich mit dem Thema befasst, dann wird das ziemlich differenziert sein. Ja. Mhm. Und das gilt halt für alles, ja, letztlich. Ja. Also wenn ich mich jetzt mit Schmetterlingen nicht befasse und ich schaue den an und denke mir, ah, das ist ein schönes Muster und so weiter, dann ist das eine emotionale Annäherung. Ich bin begeistert von dem Visuellen, vielleicht auch begeistert von dieser Feinmotorik, wie das dieses Lebewesen fliegt. Aber wenn ich mich damit auseinandersetze und dann zum Beispiel recherchiere, welche auch teilweise eklige Prozesse vorhanden sind, ja, nämlich was die Symbiose, das kann man sich einmal anschauen, das ist nicht in dieser Sendung, aber es gibt da eben eine Schmetterlingsart, da werden dann die Larven gehen dann eine Symbiose ein mit einer Ameisenart, ja, die eigentlich sehr widerwärtig ist, wo quasi eine Spezies die andere auch ernährt, ja, beziehungsweise ein Teil davon jedenfalls, ist das mitunter dann eine ganz andere Betrachtung, klarerweise. Ja. Also Wissen führt dann prinzipiell zu einem anderen Schwerpunkt, würde ich mal sagen, der Wahrnehmung als das Gefühl, ja. Und ich glaube schon, dass man in der Lyrik auch beides reinholen soll. Ja? Also man soll irgendwie auch das Denken fokussieren durch diese Wahrnehmung auf die Vorgänge, auf die Prozesse. Aber man kann auch fasziniert sein, ja, von dem Moment durch ein sprachliches Bild berührt zu sein. Also zumindest ist das für mich ein entscheidender Impuls für das Lesen und das Schreiben, ja, und das auch immer wieder neu mich darauf einzulassen. Ja.
Ist es das, was Daniela Kahner im Nachwort meint, wenn sie schreibt, Wir begegnen in dem Sprecher, also der Sprecher in diesen Gedichten im Buch, ist ein Philosoph, der sich der Welt philosophisch nähert, aber trotzdem immer wieder das, was er sieht und was er erlebt und was er fühlt, auch quasi verankern muss, sich erklären muss.
Das auf jeden Fall, das ist das philosophische Prinzip generell, dass man versucht, eben durch Erklärung etwas zu verankern. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute, knappe Beschreibung und es geht ja auch in diesem Nachwort um die Qualitäten des Sinnlichen. Also die Verankerung stärkt, wird gestärkt durch den sinnlichen Bezug zu meiner Umgebung und das Teilhaben an dem, was passiert um mich herum. Was auch oft schwer genug ist, natürlich im Rausch der Großstadt und so weiter. Aber ja, in diesem Nachwort, glaube ich, sind diese verschiedenen Ebenen ganz gut skizziert.
Da wird der Sprecher aber auch als Gin-Trinker dargestellt, als klassischer Gin-Trinker. Ich weiß nicht, wie ein klassischer Gin-Trinker aussieht oder eine Gin-Trinkerin. Aber tatsächlich ist das Thema Alkohol in einigen Gedichten auf jeden Fall verwoben und natürlich auch im Titel zu finden. Kürzlich bin ich über eine Studie gestolpert, wo es darum ging, den Zusammenhang zwischen Kreativität und Rauschmitteln zu erforschen. Mhm. Tatsächlich ist es so, Alkohol ist nur bedingt tauglich dafür. Besser wäre LSD zu nehmen, das würde die Kreativität fördern. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade unter kreativen Menschen Alkoholmissbrauch extrem weit verbreitet ist und gerade Beschreibenden, die ein viermal höheres Potenzial zum Alkoholismus haben als der Durchschnitt. Wie siehst du das?
Ja, das ist eine erschütternde Einblicke, die mir nicht unvertraut sind. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von Michael Krüger zu diesem Phänomen des Trinkens, zwar in dem Sammelband aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers. Und es ist natürlich auch amüsant, aber eben nicht nur. Das ist eben tragikomisch letztlich dieses Thema, wie geht man damit um. Jedenfalls beschreibt er da die Trinkgewohnheiten nach der Gattung. Also Lyriker greifen zu Hochprozentigen und Prosaisten, die brauchen halt dann den Doppler, damit man möglichst lang auch quasi durchhält.
Also das ist ein Analog zur Länge des Textes zu
sehen. Genau, ja, genau. Also er hat das ist... ich denke, es ist ein Thema, das praktisch schon in der Antike zu verorten ist, Rausch und Kunst und welche Mittel man dann nimmt. Es ist, glaube ich, aber für mich auch wichtig zu sehen, dass ich keine Feier sozusagen des Absturzes hier betreibe, sondern es geht wirklich um, Susan Sontag hat das mal gesagt, Serious Drinking. Also es ist schon sozusagen eine... Ich würde das auch nicht als Spiegeltrinkerei, also im Englischen klingt das ja viel poetischer, als wenn man da jetzt ein deutsches Wort sucht. Auf jeden Fall ist es doch eher vielleicht der Renaissance-Mensch, der dann eben mit viel Genuss sich den Dingen zuwendet und nicht, um jetzt angesichts unserer wirklich tragischen und verzweifelten Welt und geopolitischen Tage sagt, ja, ich nocke mich da jetzt aus, ja, weil das ertrage ich nicht. Also es ist schon der Versuch eigentlich, in Kontakt zu bleiben oder zu kommen, ja, und nicht nur vor sich hin zu süffeln.
Unsere Zeit ist quasi fast um. Ich würde dich aber wirklich gerne noch um ein abschließendes Gedicht bitten.
Und ich habe mir gedacht, ein Sinnsucher-Gedicht, es gibt nämlich einige Gedichte, die dieses Motiv haben und dieses lese ich jetzt vor. Dich plagt viel zu oft die gleiche Frage, ob Sinn darin in diesem unserem Tun. Dein Fragealter endet mit dem Tod. Auch wenn ein äußerer Sinn dir letztlich bleibt verborgen, die Frage selbst, sie prüft dein Tun, und wenn du aufhörst, dich mit dieser Prüfung abzumühen, verlierst du viel von dem, was an guten Wünschen sich in deine Jahre mengt.
Vielen Dank, Alexander Peer. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem auch für die Lesungen deiner Gedichte, deiner aktuellen Gedichte, 60 Stück sind es, die du versammelt hast in einem aktuellen Band mit dem Titel Gin zu Ende, 18 Uhr, bei Limbus Lyrik erschienen, in der Lyrikreihe mit einem Nachwort von Daniela Körner. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
Ich danke dir auch, Daniela. Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Servus.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.litradio.org.